Moin, hier ist Blech. Ich bin Justus.
Und ich bin Martina.
Und wir wollen über Metal reden.
Es ist Sommer, ihr seid im Urlaub oder auf Festivals und wir dachten, wir reden mal wieder über Musik. Also wir könnten euch auch von unserem Urlaub erzählen, wo wir in Island waren, aber naja, wir sind ja kein Reisepodcast.
Spoiler, wir kommen nochmal bestimmt drauf zu sprechen.
Ja, aber heute soll's um etwas gehen, was wir so ähnlich schon mal gemacht haben. Ihr erinnert euch vielleicht an unsere Schöngehört-Folge, wo wir uns Bands, Songs, generell Musik, die wir nicht so toll finden, angehört haben und versucht haben, da trotzdem was Gutes drin zu sehen. Und wir dachten, diesmal machen wir jetzt mal die Mecker-Ecke und das Ganze umgekehrt. Wir haben uns einige so unserer Lieblingssongs, Lieblingsbands, Lieblingsalben rausgesucht und schauen mal, wie wir die aus der Kritikerperspektive sehen. Warnung, es ist etwas experimentell. Wir schauen jetzt mal gemeinsam mit euch, wie es funktioniert.
Genau, bevor wir richtig in Medias Res gehen, ich sage immer gerne in Medias Res, merke ich, möchten wir einmal uns für den Zuspruch bedanken, einfach mal so, den wir in den letzten 3 Jahren so bekommen haben. Zuletzt gab es einfach mal wieder so nette und konstruktive, interessante Mails. Wir möchten grüßen Christoph, Markus, Anne, Jürgen, Charlotte und wer uns noch alles geschrieben hat.
Yeah!
Vielen Dank dafür. Das macht immer echt Spaß, diese Reaktionen zu bekommen. Und ja, was auch richtig Spaß macht, ist, wenn ihr uns im Streaming-Portal eures Vertrauens, namentlich Spotify und Co., einfach mal 5 Sterne gebt. Das ist uns echt wichtig. Wäre super. Da freuen wir uns drüber.
Genau. Dafür haben wir keine Werbung und lauter dumme Meinungen. Oh, und jetzt geht's los, ne?
Ja, genau. Nicht lang schnacken. Kopf in den Nacken.
Ja. Wir haben hier auch wieder so Zettelchen auf Papier, weil wir ja auch gerne manchmal noch analog sind. Und die Idee ist, dass wir immer gegenseitig eins ziehen, damit wir nicht so vorhersehbar sind.
Genau, wir haben uns jeweils vorbereitet, aber die andere Person kennt unsere Vorbereitung, unsere Meinung, unsere Haare in der Suppe, die wir rausgesucht haben, noch nicht. Deswegen wird es hoffentlich schön dynamisch.
Ja.
Martina, zieh mal ein.
Oh, ich soll ziehen? Okay. Ja. Okay, also ich ziehe jetzt hier einen lustigen Zettel, auf dem irgendwas Musikalisches draufsteht, was du gut findest, Justus. Und du musst mir sagen, was darin doof ist.
Yo.
Ja, oh, auf dem ersten Zettel ist ein niedlicher kleiner Kürbis drauf gemalt und es steht Halloween.
Ja, Halloween würde ich schon als eine meiner Lieblingsbands bezeichnen. Über die letzten Jahre und Jahrzehnte begleitet sie mich viel, aber natürlich ist da nicht alles geil dran. Ich muss ehrlich sagen, so ein bisschen dieses Riesentamtam um die Reunion mit Kai Hansen, mit Michael Kiske und hast du nicht gesehen und jetzt irgendwie zu 15 auftreten oder nein, es sind nicht so viele, es sind 7 Leute jetzt.
Ist ja wie die Kelly Family.
Ja, es ist ein bisschen unnötig. Also, ich verstehe das, dass sie das geil finden, aber auch das Reunion-Album, das war gut, aber es war halt auch so super Fanservice, ne? Und gar keine neuen Ideen. Da muss ich sagen, fand ich jetzt einfach so diesen Bruch zu den 90ern hin mit Andy Deris und diversen anderen Line-Up-Wechseln, fand ich einfach gut, in Ordnung, fair. Fand ich irgendwie auch gerade in den 2000ern hatten sie echt gute Alben rausgebracht. Und jetzt so, oh, aber wir haben ja die beiden Keeper-Alben mal gemacht. Wir müssen wieder Michael Kiske und Kai Hansen zurückholen.
Aber war doch schon 2018 oder 19, ne? Da, ja, wo wir auch auf dem Konzert waren. Dann ist doch irgendwie, das ist doch so ein Endpunkt von so einer Narrative. Danach kann man ja eigentlich irgendwie was Neues oder was anderes machen, als sich darauf auszuruhen.
Ja, genau. Damals fühlte es sich an wie so ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Und dann kam noch ein Album dazu und dann ging sie wieder in der Konstellation auf Tour. Ja. Und da sind wir ja auch schon gar nicht mehr hingegangen. Also ne, mein guter Kumpel Marc, schöne Grüße auch, der meinte auch, was, warum kommt ihr nicht? Und ich so, ja, es war einmal so geil, das will ich mir nicht verderben. Ne?
Ja, ich glaube, das hatten wir auch mal auf unserer Liste von besten Konzerten mit drauf. Ne? Wir hatten noch mal die Konzertfolge.
Das kann gut sein, ja, das war schon echt mega. Aber ja, ansonsten, natürlich sind auch so die Alben, die Spätalben der ersten Kiske-Ära, also Pink Bubbles, Go Ape und Chameleon, die sind einfach nicht geil, ne? Aber das weiß jeder, dass ich habe auch gar keine starke Meinung dann dazu. Mhm. Windmill ist irgendwie, glaube ich, ein netter Song oder Heavy Metal Hamsters.
Ah, ja,
nein,
ja.
Also natürlich sind die, unter Halloween-Niveau, aber oder am meisten geht mir tatsächlich dann doch dieser Riesentamtam mit Reunion und keine Steigerungsmöglichkeit mehr. Das turnt mich ab, ja, muss ich sagen.
Ja, kann ich verstehen, so einfach so aus narrativer Perspektive. Wenn die Story zu Ende ist, dann sollte sie zu Ende sein. So.
Ja. Und damit ist diese Story auch schon zu Ende, denn ich ziehe jetzt einen Zettel für dich, Martina.
Yeah.
Auf dem steht Amarna Marth versus the World, eines deiner Lieblingsalben.
Ja.
Was ist daran nicht gut?
Alleine, dass es nicht versus ausgeschrieben heißt, sondern versus the World.
Echt?
Ups, hier ist mir bei der Google-Recherche offenbar ein Fehler unterlaufen. Natürlich heißt das Album Versus the World ausgeschrieben und der Titelsong ist This is the World mit der Abkürzung, über die ich mich hier mokiere. Nächstes Mal einfach im Plattenregal nachgucken.
Ja, das finde ich richtig scheiße.
Oh, das wusste ich gar nicht.
Doch, ich habe es nachgeguckt. Das ist tatsächlich so. Außerdem das Cover und der komische Muskelmann da drauf und der Titel an sich.
Ja.
Ansonsten finde ich, ist es ein sehr rundes Album, was man total gut am Stück durchhören kann und immer noch finde ich das hitdichteste und für mich auch nostalgisch aufgeladenste Amarna Marth-Album.
Mhm.
Aber hätte es wirklich This is the World heißen müssen? Das klingt wie so ein Wrestling-Match oder so.
Ja.
Und sowieso, also Versus the World, also.
Ja, das hat ja einen Hintergrund tatsächlich.
Ja? Okay.
Also tatsächlich, ich habe ja auch mir mal diese Videobiografie quasi angeguckt, die vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Und auch so in der Banderzählung kurz vorher hatten sie schon versucht, ihren Durchbruch zu schaffen.
Ah, ja, ich glaube, die Doku haben wir zusammen geguckt.
Genau.
Ja.
Und das ist wegen tausend Widrigkeiten nicht gelungen. Und sie hatten wirklich das Gefühl, die Welt habe sich gegen sie verschworen.
Oh nein, die Armen.
Und we've been beaten and we have bled, we've been battered and bla bla bla. Also das ist wirklich so aus dem Gefühl heraus entstanden.
Ja, ja.
Und dann war es ja ein Stück weit das Durchbruchalbum. Deswegen ist eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Aber ich wollte deine Gefühle nicht schlecht
Nein,
reden.
Nee, das ist okay. Alle Gefühle sind wertvoll. Und ja, dann möchte ich mich bei Amarna Marth dafür entschuldigen. Aber sie hätten es vielleicht ausschreiben können.
Ja, fair enough.
Okay, nächster Zettel. Jetzt bin ich wieder dran, ne?
Beziehungsweise ich bin dran, du bist dran mit Ziehen.
Ja, aber ich bin dran mit Ziehen.
Ja.
Ah, Motorhead, ein Song, habe ich hier. Death or Glory.
Richtig, ja. Ich habe mir heute natürlich nochmal angehört.
Ja.
Und ist ein derbe geiles Brett, aber okay, vielleicht deutsche Befindlichkeiten. Im selben Song, I was a Sturmbahnführer fighting in Berlin und eine Strophe später, a Polish Jew.
Ja.
Huh, das so irgendwie in einer Aufzählung, mehr oder weniger gleichwertig als irgendwie historische Figur, aus deren Sicht man gekämpft hat. Das ist ein bisschen schwierig. Lemmy mit seinem irgendwie Nazi-Kink und sowas alles und als nicht-deutsche Person ein bisschen lockerer damit umzugehen, aber das mitzusingen zumindest stößt einem auf.
Ja, ja, klar. Und von wann ist der Song? Frühe 90er, ne?
Ja.
Dann, ich glaube, dass man da vielleicht teilweise noch, weiß ich nicht, dass noch einfacher war, damit so edgy einfach zu sein, gerade jetzt irgendwie als Brite, aber ja, nee, kann ich verstehen. Aber ansonsten, abseits davon, schon ein geiler Song, ja.
Auf jeden Fall. Allein, wie er anfängt, ne? Also wie ungefähr jeder Motorhead-Song anfängt. Ja.
Okay. Ja, so, also schon mal gut, dass er einen Anfang hat.
Ja, ist gut, dass er anfängt, auf jeden Fall. Ist auch gut, dass er aufhört, denn wenn er einfach immer liefe, wäre es auch schwierig.
Das ist so ein Höllenkreis, wo einfach immer nur Motorhead läuft, aber immer nur ein Song.
Ja, ja. Gut, jetzt habe ich für dich mal wieder einen Zettel.
Ja.
Auf dem steht Atlantean Codex, The White Goddess. Ein Album wieder.
Ja.
Was ist nicht gut daran?
Also es ist ein sehr, sehr gutes Album. Und ich finde, es ist auch so ein Album, was auch so ein Gesamtkunstwerk ist und wo einfach alles sehr, sehr gut zusammenpasst. Ich finde, dass es eine Platte ist, wo die zweite Hälfte nicht so recognizable ist und nicht so viele in Anführungsstrichen Hits hat, wie die erste. Ich kann mich da immer sehr schlecht an Songs erinnern, außer dieses Spoken-Word-Stück mit der Stadt Passau. Auch wenn es trotzdem so von der Atmosphäre total toll ist. Und ich habe Probleme oder ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu diesem Europa-Kitsch aus 12 Stars on an Azure Gown.
Mhm.
Ich habe mir den heute auch nochmal angehört in der Vorbereitung. Und tatsächlich ist es von allen Songs, die ich mir in der Vorbereitung angehört habe, derjenige, die ich mir wirklich bis zum Schluss angehört habe. Und es ist halt so, wie ich das mit so viel Metal habe, dass der Pathos mich doch irgendwie immer wieder kriegt.
Mhm.
Und gleichzeitig finde ich das alles so auf so vielen Ebenen problematisch. Also allein mit dieser Churchill-Rede, mit dem sehr, sehr unfortunate implications, dass einmal auch von der Fortress die Rede ist tatsächlich.
Mhm.
Eine Sekunde, ich suche mal die Zeile raus. Genau, this fortress will remain. Und wenn man schließlich weiß, was unter der Fortress Europe sonst zu verstehen ist und an die Menschen denkt, die im Mittelmeer sterben, ist das, auch wenn der Song von 2013, glaube ich, ist,
ja,
schwierig.
Nicht nur im Mittelmeer und so weiter. Festung Europa ist ein Nazi-Begriff.
Oh, das auch noch.
Also
oh, das
die
wusste
Festung
ich nicht.
Europa mit dem Atlantikwall und so weiter.
Oh,
ja.
Oho, Atlantik und Codex.
Ja, und ich meine, Churchill hat diese Rede nach dem Zweiten Weltkrieg gehalten. Also er ist ja schon auch gebührend Auseinandersetzung mit dabei, aber ja.
Ja, ja, und natürlich kann man auch immer über diese Abendlandkultisierung kann man halt auch sehr, sehr viel nochmal kritisch sehen, so, ne? Ja.
Alright. Wirfst du mir nochmal einen zu?
Ja, ich hab's hier gerade. Blind Guardian, Somewhere Far Beyond.
Ja.
Das Album oder der Song?
Das Album. Da habe ich mehrere Kritikpunkte tatsächlich dran. Es ist schon im Grunde mein Lieblings-Blind Guardian-Album. Wobei ich aus den 90ern mehrere Favoriten habe.
Mhm.
Aber ehrlicherweise, The Pipers Are Calling, was soll das da? Dieses Dudelsack-Interlude.
Alles ist besser mit Dudelsäcken.
Agree to disagree.
Es sind keine Sackpfeifen, es sind Dudelsäcke.
Ja, es sind Great Highland Bagpipes.
Ja.
Also es kommen auch nochmal welche beim Titelsong vor.
Ja.
Nee, was soll denn das?
Weiß ich nicht, aber es ist Track 9, das weiß ich in- und auswendig aus CD-Player-Zeiten.
Ja. Dann habe ich noch den Kritikpunkt, wie das so ist mit Alben, wo einfach so ein Überhit drauf ist. Das ist, da können sie nichts für. Aber
ja.
The Bard Song in the Forest ist drauf. Und das ist der Song, den jeder Mensch kennt, der Blind Guardian irgendwie mal was von gehört hat. Oder Valhalla vielleicht noch. Und das ist immer komisch, wenn man so ein Album mit Überhit hört und dann geht es irgendwie noch weiter. Obwohl es ja mit The Hobbit auch überhaupt nicht, im Gegenteil, nicht schlechter oder sonst was.
Ich skippe den Bard Song immer, weil ich den auf Platte einfach langweilig finde.
Ja. Und dann, ja, so einzelne Textgeschichten auch mit Mystical Old Bard. Also ich meine, wir haben das ja auch mitgeschmettert, wie nichts Gutes, weil der Journey Through the Dark, den haben sie auch früher live gespielt und wir waren ja auf dem Konzert oder auf
Soon
der Tour.
Soon I'll be back on my ferry boat of tales. Das macht auch so halb Sinn, aber ach.
Ja, ja, da, ich glaube, Englisch haben sie erst danach richtig gelernt.
Ja, aber trotzdem.
Ja, wusstest du, und ich war erschrocken, dass sie dieses Jahr eine Neuaufnahme vom ganzen Album veröffentlichen.
Oh, Leute.
Zwei
warum?
Tracks sind schon veröffentlicht. Das ist auf jeden Fall Quest for Tenelon und weiß ich nicht. Guck
aber gerade den Sound von diesen alten, nicht mehr thrashigen, aber noch nicht düdeligen Blind Guardian, den liebe ich so sehr. Ich will nicht, dass sie das neu aufnehmen.
Nee, und ich meine, die wievielte Neuaufnahme von The Bard Song in the Forest wird das?
Ja.
Also, da habe ich, wie gesagt, ein paar mehr Kritikpunkte. Ich bin auch nicht ein Riesenfan von den Klaviersongs hier, Black Chamber und Spread Your Wings.
Ja.
Obwohl, das ist natürlich, Spread Your Wings ist ein Cover.
Ja.
Also, es sind, kann man schon sagen, ein bisschen Filler drauf, obwohl es halt ein Monsteralbum ist.
Ja.
Und dann wurden sie mit der Imaginations schon ein bisschen stringenter so.
Naja. Ja, also ich persönlich mag die Atmosphäre von der Somewhere noch lieber als die Imaginations. Die Somewhere
deswegen habe ich
mich,
das notiert.
Ja, klar. Die Somewhere ist für mich persönlich ein Sommeralbum und Imaginations ist ein Herbst-Winteralbum.
Auch interessant.
Ja.
Okay.
Ich glaube, das liegt daran, wann ich mir damals die CDs gekauft habe.
Na gut. Soll ich eine Karte für dich ziehen? The Smiths, The Queen is Dead. Wieder ein Album. Wir haben hier nur Alben.
Ja, muss man ein bisschen besser mischen.
Ja, ich misch nochmal. Aber erzähl was über The Smiths. Ja,
genau,
bitte.
Wir sind hier zwar mal nicht bei Metal. Also ganz einfacher Kritikpunkt, würde ich mal sagen, ist Morrissey. Muss man jetzt nicht so viel zu sagen.
Der allerdings zu dem Zeitpunkt noch nicht so drauf
nee,
war.
Nee, da war der noch nicht so schwierig, genau. Und Johnny Marr hat da auch viele Songs geschrieben und so. Mein Kritikpunkt sind die Yowl-Songs, die ich noch nie so gerne mochte. Die, oh Gott, wie heißt der Song, mit hier irgendwie, wo er im Grab liegt und die Erde auf ihn drauf plättert und so.
Da musst du mir helfen, ich kenne mich mit The Smiths überhaupt nicht aus.
Genau, I Know It's Over heißt er zum Beispiel, Song 3, sowas, vor allem weil, glaube ich, danach relativ bald Cemetery Gates kommt und das ist dann so ein Überhit und auch der Opener und so. Also ja, aber ich meine, es ist 1000 Musikjournalisten, bewusst nicht gegendert, werden mir eh den Hals umdrehen, wenn ich irgendwas gegen dieses Album sage, deswegen.
Ich dachte, Cemetery Gates war von Pantera. Ja.
Keats and Yates are on your side, but Wild is on mine.
Okay, ja.
Gut, machen wir wieder Metal. Oh, ich muss einen Zettel ziehen.
Mhm.
Oh, ich habe hier einen Song. Solstavir mit Fjara.
Ja, da sind wir wieder gleich auf Island. Zuletzt auf Island gehört, beim Autofahren und so.
Ach, das war schön.
Ja, ich habe nicht viel an dem rumzunörgeln. Mikroskopische Sachen. Einmal, dass ich habe mir sogar die Worte halt drauf geschafft, um ihn mitsingen zu können, aber es gibt unnötigerweise so Mini-Abweichungen zwischen den Refrains. Das ist echt eine unglaublich, unglaublich kleine Anmerkung.
Das ist aber auch super, weil, also du hast eigentlich nichts an dem Song zu meckern.
Vielleicht ist er nach hinten raus auch mit diesem Frauenchor ein bisschen zu viel des Guten.
Oh, doch, ich mag, wie sich das nach hinten hinsteigt.
Ja, ich auch, aber und das Geile ist halt, dass der auch live mehrfach richtig gut funktioniert hat, ohne dass sie einen Backing-Chor haben. Daran merkt man eben halt auch, okay, der ist geschrieben worden und zwar so geschrieben worden, dass er für live funktioniert und dann nochmal irgendwie ein bisschen verziert.
Ja. Das ist also, aber immer gut, ne? Mhm.
Ja, absolut. Also ja, es fällt mir wirklich schwer, da das Haar in der Suppe zu suchen.
Okay. Ja, aber ist auch gut.
Okay, habe ich wieder was für dich. Judas Priest als Band.
Als Band.
Zerpflück sie.
Also ich habe mir als Hauptpunkt aufgeschrieben zwei Alben, nämlich Demolition von 2001. Habe ich mir heute sogar noch versucht, einen Track von anzuhören und dachte so, nein.
War das nicht eine Veröffentlichung, nachdem du sie das erste Mal live gesehen hast? Oder war es nicht eine Albumtour dann vielleicht sogar?
Ja, also das war das zweite Album mit Rapper Owens. Und das erste, Jugulator, finde ich nicht so doof. Also aus irgendeinem Grund kann ich das hören und habe es damals mir auch irgendwie schön gehört oder so.
Mhm.
Aber dann hieß es so, oh, jetzt werden sie vielleicht mit dem nächsten Album wieder traditioneller und das könnte wieder was werden. Und dann kam das und das war einfach so kacke. Und das war kurz nach der Tour, wo ich sie damals live gesehen habe und hat mich irgendwie mega enttäuscht.
Ach, kurz danach, du hast sie vorher live gesehen.
Ja, ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, wie das war.
Okay.
Auf der Tour haben sie irgendwie einen Song davon gespielt, weil das auch niemand hören wollte. ansonsten finde ich, haben Priest auch immer irgendwie so ein paar Kack-Songs auf jedem Album drauf, aber das ist auch nicht schlimm, weil die jetzt so ja auch relativ viele Stücke immer haben und ja, einfach einen unglaublich hohen Output für eine Band haben und dann finde ich das auch voll in Ordnung.
Hm.
Ja, so wirklich viel habe ich nicht zu meckern.
Ja, gut, okay.
Also,
dann.
Nö, also man kann da garantiert irgendwo reingehen und jetzt so qualitätsmeckern, aber dazu habe ich jetzt, nee.
Wie viel vom alten Line-Up noch übrig ist oder sowas.
Ja, ja. Stimmt. Ich glaube, da gab es ja auch irgendwelche Streitereien und sonst was. Ich habe ja letztes Jahr auf dem Flug im Urlaub die Rob Halford-Biografie gelesen, die ich übrigens sehr empfehlen kann von den ganzen Musiker-Autobiografien. Die ich so gelesen habe, fand ich es eine der authentischsten, wo ich das Gefühl hatte, dass er da sehr, sehr viel auch selber wirklich geschrieben hat und der Ghostwriter nicht so mega viel gemacht hat oder so. Vom Stil wirkt es so.
Mhm.
Und das so durchgeballert, also richtig, richtig gutes Buch.
Ja.
Und da stand aber auch irgendwas über diese Line-Up-Sachen drin, aber das habe ich vergessen, das fand ich nicht so interessant.
Na gut, okay. Dann zeige mir einen Zettel.
Ja, ich habe einen, da steht Ivor drauf, um auch mal eine Nicht-Metal-Sache wieder zu haben.
Ja, genau. Ivor habe ich jetzt natürlich unter Bands subsumiert, ist eine Einzelkünstlerin mit Band, bla bla bla. Und ist ja absoluter Crush auch für mich. Schwer auch da was doof dran zu finden, weil sie auch so eine liebenswerte Person ist in all ihren öffentlichen Auftritten und so weiter. Manchmal ist es natürlich sehr, sehr lieblich, was meinen Nerv dann nicht so ganz trifft. Und andererseits ist jetzt in jüngerer Zeit so ein bisschen, nachdem sie in dem The Last Kingdom Soundtrack sehr stark involviert war, geht das letzte Album so ein kleines bisschen auch auf den Pagan Folk, auf diese Pagan Folk Schiene, als ob sie da vielleicht so ein bisschen auch eine Welle reiten möchte. Ich meine, ich gönne ihr den Erfolg, den sie hat, mega doll. Es ist toll zu sehen, dass sie auch schon seit jahrzehntelanger Aktivität jetzt nochmal so einen Sprung macht und so. Kleines bisschen, sie wird auch wieder zu ihren Wurzeln zurückkehren, wo immer ihre Wurzeln sind, weil sie so vielseitig ist. Sie hat ja Jazz-Kram gemacht, die hat Folk-Kram gemacht, die hat elektronische Geschichten gemacht und sowas. Er findet sich eh ständig wieder neu. Deswegen muss man eigentlich da keine Sorgen
haben. Okay, das heißt, es ist jetzt irgendwie mal so eine Trendphase, aber danach kommt sie auch wieder mit was Originellerem
wieder an. Ja, und sie kann das auch gut, weil sie ja auch so diese, sag ich mal, diese volkstümlichen skandinavischen Gesangstechniken auch so mega gut mit einer ultra wiedererkennbaren Stimme singt und so. Das hat so viel gute archaische Vibes auch, ja. Dementsprechend sei ihr das gegönnt. Ich hoffe, da bleibt sie nicht drauf stehen, weil das vielleicht ihr Erfolgsgeheimnis oder ihr Erfolgsrezept jetzt wird.
Ja gut, aber das wird auch in ein paar Jahren, ist das nicht mehr so ein großer Trend und dann kommt vielleicht mal wieder was anderes
genau,
oder so.
Ja.
Ja, okay.
Gut, dann
wir sind echt so mega böse kritisch.
Ja, schon. Ja. Dann bist du wieder dran und ich habe eine Band für dich gezogen, die auch bei mir draufsteht, nämlich Primordial.
Ah, ja, also Alan Averill nervt mich manchmal. Das habe ich, glaube ich, aber auch schon mal erzählt, dass ich ihm bei Instagram unfollowed bin, weil ich es nicht mehr ertragen habe.
Ja.
Ansonsten ist es für mich eine Band, die für mich viel, viel besser live funktioniert als auf Platte tatsächlich.
Mhm.
Weil für mich die Songs, auch gerade so aus den letzten Alben, die haben halt auch wieder so einen Vibe und so eine Atmosphäre und es finde ich ganz, ganz toll, mir es live anzuhören. Auf Platte ist, bleibt aber nicht mehr so viel hängen. Also früher hatten sie mehr so songdienlichere Sachen, irgendwie Gods to the Godless oder hier Heathen Tribes oder ganz alte Dark Song. Das sind so Sachen, da, wenn ich das auch nur sage, dann habe ich das so im Kopf, wie diese Songs klingen.
Aber da würde ich widersprechen. Also denk jetzt auch mal ans vorletzte Album mit Nail Their Tongues, mit einem wirklich mega Refrain auch. Und haben sie eigentlich auf den letzten Alben immer anfangs Songs mit catchy Refrains, die man mitschmettern möchte?
Ja, weiß ich nicht. Geht mir nicht so.
Hm.
Also ich mag das alles und ich mag auch wirklich den Sound, aber das bleibt mir irgendwie, ist mir jetzt nicht mehr so hängen geblieben. Die sind dann auch oft super lang und so und irgendwie.
Ja, es kommt tatsächlich auch ein bisschen daher, sie nehmen ja, soweit ich weiß, immer noch analog und live auf. Also analog weiß ich nicht, aber live auf jeden Fall. Also sie spielen zusammen, was viele nicht machen. Ne? Die meisten arbeiten mit Overdubs und die spielen zusammen. Und deswegen ist es halt auch schon so, so live nah. Und andere würden dann wahrscheinlich viel mehr Arrangements und albumdienliches Gefrickel damit draufpacken, worauf die verzichten.
Das finde ich auch cool.
Ja.
Wie gesagt, ich kann es auch gut hören, aber irgendwie ist
Ansonsten würde ich, weil, wie gesagt, bei mir steht da auch drauf, dann frühstücken wir es gemeinsam ab. Ich habe mir bei Primordial eben halt auch nochmal dieses, ach, das Abendland und Schmerz und so weiter und früher war alles besser, so ungefähr. Diese Lesart der Weltgeschichte geht mir auch manchmal auf den Keks. So, man muss ja jetzt nicht total irgendwie auf TikTok rumhängen und alles geil finden.
Leider gibt es auf TikTok auch Leute, die das abendlang geil finden. Das ist
ja, es hat aber diese, weißt du, auch von diesen Twitter-Accounts mit einer griechischen Statue und warum bauen wir nicht mehr so wie vor 2000 Jahren?
Das sind alles Nazis.
Ja, genau.
Also, die Statuen, Twitter-Account-Bilder, Leute.
Das sind Primordial jetzt nicht, aber genau, es hat echt genau solche Vibes manchmal. Mhm. Und eine Sache, die mich auch noch ein bisschen stört, ist, Alan Averill ist immer mega verkleidet und elaboriert verkleidet, auch live. Und die anderen Dudes halt nicht, die sind dann so im T-Shirt.
Stimmt,
das ist eine bewusste Entscheidung von allen, die da mitmachen. So. Ich glaube nicht, dass Alan Averill den anderen Verkleidung verbieten würde. Aber ich finde es ein bisschen schade, weil es dann so eine One-Man-Show wird.
Man muss auch tatsächlich auch erstmal den Mumm haben, als Einziger mit so einer fetzten Kapuze auf die Bühne zu gehen, während die anderen alle einfach nur ein T-Shirt anhaben.
Ja.
Aber trotzdem, das, die können sich ein bisschen Dreck ins Gesicht schmieren oder so. Es wäre ja schon okay.
Mhm.
Du, ich weiß auch keine Ahnung, wie die anderen Leute heißen oder was das für Leute sind. Ist das ein festes Line-Up? Wechselt da mal was?
Ja, ja, doch. Die sind seit Jahrzehnten teilweise zusammen in einer Band. Doch, doch. Also,
oh, wie schön.
Ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißen. Einer heißt Mac Olaf oder so mit Nachnamen. Mhm. Nicht ganz, aber doch noch. Die spielen wirklich seit langem und kontinuierlich zusammen. Und man merkt halt auch den Gitarristenstil und so weiter.
Ja.
Alan Averill schreibt die Songs auch nicht. Also die musikalischen Songs schreibt er nicht. Er spielt zwar ja auch Bass in anderen Bands und so weiter, also der kann mit dem Instrument umgehen, aber im Wesentlichen ist er halt, Sänger und Dichter auch, Texte sind schon auch.
Ja, okay. Ja, macht natürlich auch Sinn, wenn sie live spielen für die Aufnahme, dann müssen sie ja mega tight und mega aufeinander eingespielt sein, das funktioniert ja auch nur, wenn du dich wirklich gut kennst und lange schon zusammenarbeitest.
Exakt, ja.
Okay, wer ist dran?
Du bist dran mit Ziehen.
Ja, ich habe hier auch wieder einen Klassiker, Bathory Hammerheart.
Ja, eins überraschenderweise meiner Lieblingsalben. Auch das habe ich mir ja in der Vorbereitung nochmal kritisch angehört. Und also manche der Refrains, Valhalla und Baptized in Fire and Ice, die sind...
Der ist catchy.
Die sind catchy, die sind nicht schlecht. Ja. Aber sie sind teilweise... Oh, also, dass Quorthon auch einfach nicht besonders gut gesungen hat. Mit viel Leidenschaft, aber nicht mit viel Technik.
Eher so
Technik.
Gequordelt, ja.
Ja, die wären so am ehesten das, was ich daran kritisieren würde. Wobei, es gibt halt auch Alben, wo es noch schlimmer ist. Ich sag mal, To Enter Your Mountain von der Twilight of the Gods. Das ist ein wichtiger Scheißrefrain zum Beispiel.
Ich finde gerade den Titel To Enter Your Mountain. Wie lustig.
Ja, auch. Und dann, ansonsten habe ich noch notiert, zu viele Wörter in den Zeilen von One Road to Asa Bay. Da wird super viel teilweise in einzelne Zeilen gekleckt.
Ja, stimmt, das wird dann nachher
so
schnell.
And to build a good house, bla 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 bla.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber
and
das
save
ist,
a house.
Ja, aber das ist doch auch so, das fängt eher so langsam an und das ist nachher so zum Klimax hin, wo das so wird.
Ja, genau, als ob der sportliche Ehrgeiz wäre, in jeder Strophe mehr Wörter in die Zeilen zu pressen.
So ein Pyramidenschema. Ja, aber das ist ja vielleicht auch eine lyrische Wahl, um zu zeigen, wie die Welt durch die Ankunft der Christen durcheinander geworfen wird.
Weil die eine Buchreligion sind,
ja,
und das Schreiben eingeführt haben,
genau,
und alles mit Wörtern geflutet haben, die scheiß Christen.
Genau das. Weißt du, vorher hatte man so ein paar Runen, die man auf so einen Stock gemalt hat.
Da hat man sich noch überlegt, was man sagt und schreibt.
Und jetzt kommen die plötzlich und haben so viele Wörter.
Die alten Quasselköppe doch.
Quasselköppe. Ja, und ne, also guck.
Genau, okay. So habe ich das noch nicht betrachtet. Streich den Kritikpunkt.
Okay.
So, du bist wieder dran. Mit Virgin Steel Invictus.
Dem Song.
Das weiß ich nicht.
Ja, der ist mir ein bisschen zu lang.
That's what she said.
Oh Mann. Und die Drums sind irgendwie totenlangweilig. Ansonsten ist es ein sehr guter Song. Ich habe den in letzter Zeit nochmal viel beim Sport gehört.
Cool.
Ja.
Noch was dagegen zu sagen, oder?
Ja, man kann natürlich auch hier sagen, es ist alles sehr konservativ und bla 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 ist, aber das fetzt.
Mhm. Und David DeFace lispelt.
Nein! Ich habe mir heute nochmal den Wikipedia-Artikel zu ihm durchgelesen.
Da steht nicht drin, dass er lispelt.
Nee, und ich wollte mal gucken, das steht drin, dass er Schwerter sammelt und 20 Schwerter hat.
Das überrascht mich jetzt auch total.
Ja, ich dachte, es steht garantiert auch drin, dass das irgendwie so ein schlimmer Redneck-Ami ist. Steht da nicht. Ich finde es gut, ich möchte einfach nichts mehr über Musiker wissen, glaube ich.
Okay.
Steht aber auch noch drin, dass die Schwerter manchmal für Special Effects in den Songs benutzt werden.
Also so kling, kling?
Ja, manchmal ist doch so ein Tschung-Geräusch drin.
Wollen wir auch einen Special-Effekt mit unseren Schwertern, die wir hier haben, machen?
Nee, aber das andere ist. Ach nee, ist auch da.
Ja.
Nee.
Okay.
Nächste Folge. Zahlt uns 10 Euro, dann machen wir das.
Ja, und du darfst wieder einen Zettel ziehen.
Ja, Blind Guardian, Nightfall ist hier oben, muss ich gleich ziehen.
Ja, das ist ein Song.
Ja, wow, von 1998.
Richtig.
Auf einem Album ist er drauf.
Ja, was habe ich dazu an Kritik? Ich glaube nur ein Punkt, er ist ein bisschen hart mitzusingen.
Also das ist nicht das Problem der Band.
Nee, aber ich singe ihn gerne eigentlich,
ja.
Aber es ist sowohl, dass er in so einem relativ mittleren Register anfängt und dann schraubt er sich aber teilweise unglaublich hoch,
ja,
wo ich nicht mehr hinterherkomme.
Ja.
Dann hat er auch so viele überlagerte Zeilen, also wo mehrere Spuren oder mehrere Backing-Vocals noch drüber kommen. Und dann im Refrain weiß ich auch immer nicht genau, welchen Ton ich genau mitsingen soll. Das ist alles eher mein Problem als das Problem von Blind Guardian.
Ich so finde, Blind Guardian sollten auch diesen Song nochmal neu einspielen. Und zwar so, dass du ihn besser mitsingen kannst.
In der Karaoke-Version, ja. Nee, gut, das wär's zu Nightfall. Kommt natürlich übrigens wie alle Einzelsongs, die wir heute erwähnen, auf die Playlist.
Der ist schon auf der Playlist. 5-mal. Alle diese Songs, über die wir heute reden, sind schon auf der Playlist.
Vermutlich sind sie das, ja.
Ja, also wenn ihr die Playlist noch nicht kennt, die verlinken wir eigentlich immer in unseren Shownotes. Da sind alle Songs aus allen Folgen, die wir so besprechen, drauf. Also es gibt Folgen, wo das, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn macht, sich das anzuhören als diese.
Egal. Du hast ein Album, und zwar Bruce Dickinson, Accident of Birth.
Ja, also das ist ein Album, was ich sehr, sehr gerne mag. Und
Überraschung.
Ja, mehr als manche Maiden-Alben. Ich finde, dass da so ein paar Songs drauf sind, die nicht so der Burner sind. Zum Beispiel der Opener, Freak, der fängt richtig in die Fresse an, um zu zeigen, jetzt macht Bruce wieder Metal. Man muss dazu sagen, ne, es war 1997.
Mhm.
Und dann hat er einen super langweiligen Refrain.
Oh.
Das ist wirklich, es geht so. Das ist total blöd.
Schade.
Außerdem der Song Welcome to the Pit, das ist so ein stampfender Kracher oder krachender Stampfer, der sich so dahin schleppt. Alle anderen Songs super gut, auch alles nur Hits und einfach großartig. Und das Cover, ja, mit diesem Harlequin-Handpuppe, die aus dem Bauch von so jemandem rauskommt und dann spritzt das Blut. Ich finde die Harlequin-Handpuppe ziemlich gut, aber das Gore fand ich früher irgendwie lustiger als heute, aber das ist auch nur meine Schuld.
Na gut, okay.
Ja.
Dann nächster.
Ja, also ich habe hier nochmal Atlantean Codex 12 Stars. Möchtest du dazu noch was sagen oder sind
ganz
wir damit
kurz
durch?
Ganz kurz nur, dass neben dem Europa, warum dann irgendwie noch zwei verschiedene Spoken-Word-Geschichten? Da ist ja noch die Frau dann, die, glaube ich,
ja,
auch keine berühmte Persönlichkeit ist oder so. Und dann bin ich nochmal gestolpert, als ich das mit dem Text gelesen habe, über die Aussprache von Prometheus, beziehungsweise im Englischen Prometheus, ja. Und sagen Prometheus.
Ja.
Und da habe ich aber nochmal reingeguckt, dass das die klassische griechische Aussprache wohl sein soll. Ah, deswegen habe ich den Kritikpunkt schon wieder gestrichen.
Okay, ja.
Dann kriegst du aber gleich schon auch die nächsten wieder. Nick Cave and the Bad Seeds.
Als Band.
Richtig.
Ja, okay, da bin ich ein schlechter Fan, weil ich tatsächlich die Warren Ellis-Alben dann alle nicht so gerne mag wie die älteren Alben.
Die sind so super reduziert dann?
Ja, also es gibt noch Sachen, die sind ganz cool. Also die hier Push the Skyway von 2013 ist die, glaube ich. Da ist hier Hicks Bosom Blues und Jubilee Street drauf. Das sind schon richtig, richtig tolle Songs. Aber ansonsten das letzte hier, das Ghostine, habe ich nur zweimal gehört, glaube ich, in meinem Leben. Und jetzt für das Neueste gab es jetzt auch irgendwie eine Single, die habe ich irgendwie Neues gehört und war so,
Ist auch so richtig, richtig Deprimucke,
ja,
ne?
Das Skeleton Tree Album, mit dem er den Tod seines Sohnes verarbeitet, das habe ich tatsächlich gar nicht gehört, weil ich irgendwie immer dachte, das ist halt so harter Stoff, da muss man irgendwie in der richtigen Stimmung für sein, dann war ich das nie.
Ja.
Ich mag halt die, ja, verspielteren, bisschen härteren Früh 90er, End 80er Alben eigentlich am liebsten.
Mhm.
Und eigentlich ist es schon so Boatman's Call, das ist ja das von 1997, wo sich sein Stil doch sehr wechselt und wo die Songwriting-Einflüsse dann halt auch shiften. So ein bisschen so die Grenze. Also ich meine, mit dieser Meinung bin ich nicht alleine. Das
ist auch mal ein bisschen Team Blixer Bargeld, ne?
Ja, ja.
Ja, ja.
Aber auch andere sind da, glaube ich, auch noch beteiligt gewesen, nicht nur Blixer. Ich meine, ich respektiere alles, was danach kam, auch total. Und ich freue mich auch mega, ihn jetzt endlich nochmal mit voller Band live zu sehen. Ich habe ja nur zweimal seine Solo-Show quasi gesehen, nur mit Klavier. Aber ja, das wäre jetzt so mein Punkt. Außerdem finde ich, dass er sich manchmal zu sehr um sich selber kreist.
Ja, ja. Dann wirf mir doch nochmal eine Karte zu.
Ja, oh, das muss ich jetzt aussprechen. Falkenbach, das kann ich aussprechen.
Ognepna Tisvati.
Nepna?
Ja, ich habe es jetzt modern isländisch ausgesprochen.
Aber ich dachte, er kommt aus Düsseldorf.
Ja, aber die Legende sagt oder hat er kolportiert, er habe lange auf Island gelebt. Wie auch immer, bleibt ja auch ein kleines Mysterium.
Hat wahrscheinlich da Erasmus gemacht oder so.
Vielleicht, ja. Ja, ich liebe dieses Album sehr doll, sonst wäre es nicht auf der Liste. Ganz klein bisschen schade ist, dass nach dem Opener keinerlei Growls mehr vorkommen und es insgesamt ein bisschen an Härte verliert. Also es ist ja ohnehin das sanfteste Album aus der Falkenbach-Historie. Ja. Kleines bisschen mehr Härte würde nicht schaden, aber es ist auch irgendwie gut so. Und ja, es ist, also auch die schnellen Sachen von Falkenbach sind mega gut und davon ist da wenig zu spüren. Somit das Schnellste ist As Long As The Winds Will Blow in so einem schnellen, mittelschnellen Sechs-Achtel-Takt. Aber die sind einfach trotzdem richtig, richtig gut und so gefühlvoll atmosphärisch. Und es ist dann zu kurz eigentlich. Es hat zwar 40 Minuten.
Das ist eine gute Länge. Ich finde, Alben sollten 40 bis 45 Minuten lang sein.
Ja, bei solchen, aber sehr atmosphärischen, getragenen Songs kann es halt auch länger. Und es ist jetzt auch sehr subjektiv. Natürlich irgendwie, niemand will 55 Minuten Grindcore-Album hören. So, die müssen bei 30 Minuten aufhören.
Ich glaube, das ist
spätestens
schon lang.
Ja.
Doppelalbum Grindcore ist 15 Minuten lang.
Ja, bitte nicht. So, du kriegst noch mal Savatage. Savatage?
Savatage.
Ja, ich weiß, aber darf man Savatage aussprechen oder Savatage?
Da streiten sich die ExpertInnen.
Jedenfalls das Album Streets.
Ah, daran habe ich nichts zu meckern.
Ernsthaft?
Ah, oh, ich habe mir es heute nochmal so reingehört und dachte, jetzt höre ich die Songs, die ich eigentlich kitschig finde, aber vielleicht kann man sich beschweren über die Frisuren der Musiker auf dem Cover. Dass sie da so mit ihren Frisuren auf dem Cover sind.
Oh, come on.
Aber das war 1990, da durfte man.
Das ist lame. Fällt dir wirklich nichts dazu ein? Irgendwie Produktion oder irgendwie ungeschliffener Gesang oder.
Ja, der singt gehört auf dem so. John Oliver singt dann noch auf dem Album und der gehört so, dass er immer so singt, als ob es weh tut.
Hm. Und es tat ihm auch weh, ne?
Ja,
er hat
genau.
Deswegen aufhören müssen.
Danach
ja.
Hat er aufgehört.
Guck mal, das ist ein Kritikpunkt, dass er sich da so verausgabt hat, dass er später nicht mehr ordentlich singen konnte.
Stimmt, aber er hat ja dann später irgendwann konnte er wieder singen.
Summen.
Oh Mann. Ja, aber er hat dann ja wieder später gesungen und konnte dann auch wieder singen.
Ja, aber es hat ihm Jahre seiner Karriere gekostet. Ja.
Ich könnte vielleicht als Kritikpunkt einwenden, dass ich mir 2005 auf dem Rock Hard Festival bei John Oliver einen Tinnitus geholt habe.
Okay. Ja, aber da haben sie ja nicht nur das Album gespielt.
Nee, aber er hat auch Sachen von der Streets gespielt.
Okay. Dann bewirf mich doch bitte nochmal.
Ja, oh, Enziferum, Guardians of Fate.
Mhm. Auch schwierig. Also ich glaube, sein Problem ist, der hört irgendwann auf. Dass er einen Anfang hat, ist gut, dass er ein Ende hat, nicht. Nee, also wenn ich jetzt wirklich einen Finger drauflegen müsste.
Wie ist es mit den Frisuren?
Nee, die sind alle gut, okay, glaube ich. Also so um die 2000er Metal-Finn.
Ja, ja, ich weiß genau, wie sie aussehen, ohne sie jetzt vor mir zu sehen.
Ja, da hat ja noch Yari Manpää damals dort gesungen und auf dem ersten Album. Also allenfalls so ein bisschen so eine komische, matschig klingende erste Gitarre im Intro. Und ansonsten ist da auch noch so eine etwas weirde Spoken-Word-Passage, die ganz, ganz kurz ist im Mittelteil. Ich glaube, da wussten sie nicht richtig, ob da noch irgendwas rein muss.
Okay.
Ansonsten ist es wirklich verdammt groß und ohne Witz, also dieses Those who traveled far away from home will never return.
Ja, den kenne ich
das
doch.
Das könnten sie echt eigentlich noch länger machen.
Das ist aber auch sowas. Du kannst wahrscheinlich irgendwo so einen YouTube-Mix finden, der 10 Stunden ist und wo diese Passage sich immer wiederholt.
Ja, aber das will man auch nicht. Ja.
Weiß ich nicht. Du hast eben gesagt, das Problem ist, dass der Song aufhört.
Ja, aber du weißt genau, dass dieses Konzept ist, dass wir Dinge kritisieren, die wir eigentlich nicht kritisieren werden.
Ja, so, das stimmt. Okay.
Kritisiere, aber bitte nochmal, sind wir schon wieder bei Nick Cave and the Bad Seeds? Let Love In.
Das Album hat so dieses Typische, dass auf der zweiten Seite so ein paar Songs ist, an die ich mich nicht so gut erinnere.
Das war's.
Ja, Ain't Gonna Rain Anymore und Lay Me Low. Und es ist relativ rosa, das Cover. Aber eigentlich finde ich das nicht so problematisch.
Okay, ja.
Ja, man könnte da auch noch irgendwie in die Lyrics reingehen und irgendwie dann ist es halt so auf diese typische Nick Cave-Art schwierig, aber
ich finde das ein bisschen faul von dir, weißt du? Ich habe mir bewusst Lieblingssachen gesucht, die irgendwie einen Hauch von Angreifbarkeit haben und du sagst einfach so, ja, man könnte, aber will nicht. Ja, sag ich auch manchmal. Egal. Dann gib mir nochmal was ich mit Mühe und Not kritisieren muss.
Social Distortion. Oh, da könnte ich auch was kritisieren.
Als Band. Oh ja, doch, da gibt's
ja
auch mehr.
Ja, genau.
Mike Ness ist echt ein Schluffi im Sinne von...
Das ist ja noch nett formuliert.
Ja, super träge, keine Ahnung, lustlose Live-Performances, muss man ehrlich sagen.
Ja, so, und eine komische Mütze.
Komische Mütze, komische Outfits, so irgendwie 50er Jahre sind nie vorbei bei ihm.
Ja, aber dann auch so ein schlecht, also ich fand das irgendwie, weiß ich nicht.
Ja, also eigentlich ist sein Style schon ganz cool, aber ja. Nee, ansonsten finde ich echt, also es gibt seit 14 Jahren kein Album mehr. Mhm. Wow, treten auch super selten in Europa auf.
Ja, und vor allem vor 2 Jahren war das, dass sie ja hier in Hamburg waren.
Mhm.
Und da hieß es dann noch, ja, we're working on a new album. Und ja,
ja. Piep. Also so richtig worken tun sie nicht, ne?
Nee, ja, glaube ich nicht, dass sie worken.
Und was ich auch richtig doll beknackt finde, so diese Telefoneffekte manchmal auf den Vocals. Gibt es auch bei Green Day, das gibt es glaube ich auch mal bei Bad Religion oder so.
Ich glaube, das ist Punkrock.
Es ist eher vielleicht auch so nicht Telefoneffekt, sondern so die Flüstertüte, so, oh, ich mache jetzt mal eine Ansage, so megafonmäßig. Aber nichts wird damit besser.
ich weiß, was du meinst und ich weiß, dass du da auch schon mal drüber geschimpft hast, aber ich finde das überhaupt nicht so schlimm. Es ist mir erst ernsthaft aufgefallen, dass du davon mal so dich drüber aufgeregt hast.
Ja, es ist so lazy, weißt du, weil einem nichts einfällt, um irgendeine Steigerung oder Veränderung einzubauen. Ja. Gut, du kriegst The Dreadnoughts, Roll and Go.
Oh, da habe ich was zu meckern. Die ist mir zu viel Polka.
Bei The Dreadnoughts, herzlichen Glückwunsch.
Nein, aber es ist nicht immer nur Polka, aber so... Ja, muss nicht so viel sein. Das nervt mich dann schon irgendwann. Außerdem finde ich das Cider Little Star erste Intro auch so ein bisschen nervig. Ich finde, das könnte gleich mit Cider Holiday anfangen.
Ja, es hieß bei uns auch die ganze Zeit eigentlich nur Cider Holiday.
Das Album, ja.
Ich glaube, es ist auf jeden Fall das jüngste Erzeugnis, was wir hier bisher besprechen.
Manchmal höre ich auch moderne Musik.
Es ist 2 Jahre her, tatsächlich.
Ja, ja. Mhm. Also selbst bei den Polka-Liedern, ne, das eine hier, so Problem, ist trotzdem noch ein bisschen witzig. Aber,
sehr gut, ja.
Ja, aber so weiß ich nicht, die Polka-Sachen skippe ich meistens, wenn ich das Album höre, weil da ja schon eine relative Dissonanz zwischen den lustigen Polka-Liedern, den Cider-Liedern und den dramatischen Seefahrtsliedern sind.
Das nennt man Abwechslung.
Ja, das sind ja auch die 3 Inkarnationen und der Dreadnoughts.
Hm.
Ich mag die dramatischen Seefahrtslieder dann doch am liebsten.
Ersten Weltkrieg nicht vergessen. Ist da jetzt nicht drauf, sondern irgendwie There's a Hole in the Floor from the Second World War in Problem. Ja, großartiger Song. Den haben wir noch nicht auf der Playlist, der kommt aber auf die.
Der kommt auf die Playlist. Das ist wahrscheinlich jetzt der einzige Song, der auf die Playlist kommt heute.
Nein.
Es sei denn, ihr wollt nochmal Nightfall hören. Yeah, ja, so hat das
wir könnten aber auch einen Song von der neu aufgenommenen Somewhere Far Beyond. Egal, gib mir nochmal eine Karte hier, Schätzchen.
Warte mal, dann kriegst du jetzt was richtig Doofes.
Nee, komm jetzt, ey, nicht hier vorauswählen, das ist
na
unfair.
Gut. Dann kriegst du Moon Sorrow.
Moon Sorrow haben das Problem, dass es schwierig ist, Leuten davon was zu zeigen oder eine Empfehlung abzugeben, weil die Songs teilweise so lang sind und unaussprechliche Titel haben.
Raoniola.
Ja, bei den Ruinen oder so heißt das.
Ja, und guck mal, den kann ich mir merken und den finde ich gut.
Es gibt noch Sudentunti. Ja, der heißt so. Ja, und auch, ich meine, mein Lieblingsalbum ist ja Wollmaster Jakuniasta.
Wollmaster Jakunia?
Nicht Wollmaster, sondern Wollmaster.
Wollmaster, das ist so der Chef der Wolle.
Nein. Und dann gibt es Sankariauta als Opener. Aha. Nach dem.
Ja, guck mal, du weißt, wie die alle heißen.
Ja, ich mit viel Mühe und unwissender Liebe zur finnischen Sprache. Nein. Ja, es ist halt schwierig, Leute davon zu überzeugen, es sei denn, man schleppt sie auf dem Festival mit zur Bühne, dann klappt das.
Ja, live klappt das ja auf jeden Fall. Ansonsten musst du vielleicht nochmal so den TikTok-Cut von Moonsorrow-Songs machen.
Genau. Okay, jetzt bist du wieder dran mit Motorhead 1916, das Album.
Da nervt mich Love Me Forever als Song.
Wen nicht? Ich bilde mir mal ein, dass da Doro mitsingt, was sie gar nicht tut, ne?
Ich glaube, es gibt ein Doro-Album, wo Lemmy mitsingt und sie den Song nochmal singt. Also die haben den schon mal auf jeden Fall zusammen aufgenommen.
Okay, ja.
Ja, aber ansonsten, also...
Aber Nightmare Dreamtime?
Nee, den mag ich, der ist so spacig. Echt? Ja, das, ja. Außerdem glaube ich, es sind auch nur einzelne Buchstaben groß geschrieben, damit es noch
echt
weirder ist. Ja, und da ist auch so ein Schrägstrich und so. Das ist richtig progressiver Songtitel. Okay. Nein, ach, und ich finde, das Album ist super abwechslungsreich.
Ja. Das ist eins der abwechslungsreichsten Motorhead-Alben.
Ja, Ramones ist da drauf, No Voices in the Sky.
Oh ja, das ist auch echt einer meiner Lieblings-Motorhead-Songs. Ja.
Nee, ich dachte, Death for Glory wäre dein Lieblings-Motorhead-Song.
Einer meiner Lieblings-Motorhead-Songs. Okay. Ja.
1916, der Titelsong ist da drauf. Ja, natürlich, sonst ist das doof.
Ja, aber bei Hammerheart von Bathory ist der Song Hammerheart nicht drauf. Der ist nämlich auf der Twilight of the Gods.
Ja,
Checkmate.
In Schweden laufen die Uhren anders.
Liefen. Cawthon, 20 Jahre tot, jetzt auch schon.
Stimmt, echt.
Wir wollen nicht über Bathory reden, sondern wir wollen über
Windier reden.
Auch schon 20 Jahre tot. Wie passend.
Oh Mann.
Ja. Ich habe, ja, Farkning, den Song habe ich drauf. Und ja, es ist ein ungeheuer dramatischer 8,5 Minuten oder so, wo es zu einem musikalischen Höhepunkt kommt mit einer, es ist wahrscheinlich Keyboard, aber es klingt wie ein Holzblasinstrument. Und das dauert so Ewigkeiten, bis der kommt. Irgendwie bei Minute 5,26 sage ich immer schon, da, gleich kommt,
gleich.
Und es kommt und kommt nicht, bei 6 Minute 11 ist es dann. Ich habe es heute auch nochmal nachgeguckt. Okay. Und ja, ein bisschen klinische Drums sind so auf dem ganzen Liegpferd-Album.
Mhm.
Und absolut unverständliche Lyrics. Und ich habe 2 Jahre lang Norwegisch gelernt und ich habe noch Leute in Norwegen, die mir das auch nicht übersetzen konnten, worum es da geht. Irgendwie um König Sverre, der im 12. Jahrhundert gelebt hat. Also wahrscheinlich ist es nicht so emotional berührend, wie der Song versprechen würde.
Aber der ist musikalisch total toll. Ja, ich habe den auch sehr deutlich im Kopf gerade. So. Ja.
Gut, du gibst mir noch mal, ich wollte gerade erst Sausage sagen, aber da steht nochmal Savatage als Band. Willst du noch was dazu sagen?
Ja, dass ich es einfach super, super schade finde, wie alle Menschen, dass es sie nicht mehr gibt. Dass sie ihren Erfolg in das hier Trans-Siberian Orchestra dann gechannelt haben und generell dieses plötzlich Musical sein zu wollen. Ja.
Hm.
Und die Poets and Madmen-Platte, auch schon von 2001. Das ist so krass. Die war auch eher so mittelgeil.
Ja, okay. Kann ich wenig zu sagen.
Ja, ich habe die als Pitcher-Vinyl. Das war die erste Platte, die ich mir in meinem Leben neu gekauft habe von einer noch existierenden Band, die nicht irgendwie Judas Priest vom Flohmarkt war.
Na gut, ja. Es war nicht Judas Priest vom Flohmarkt. Wer ist denn die Band Judas Priest vom Flohmarkt? Oh Gott.
Wir haben Judas Priest zu Hause. Mama, kann ich neue Judas Priest haben? Nein, es gibt Judas Priest vom Flohmarkt. Ich habe mir viele Judas Priest-Platten auf dem Flohmarkt gekauft. Die haben damals 7 Mark gekostet.
Das ist auch ehrenwert, ja.
Ja.
Genau. Bewirfst du mich nochmal?
Bewerfen? Ja, mit Off and Land, All is One. Und warte, hier, hört ihr zu?
Aua! Keine Gewalt. Ja, das ist auch so ein klassischer Fall von zweite Hälfte des Albums fällt ein kleines bisschen ab. Also es sind immer noch richtig gute Sachen drauf, die aber nicht mehr so Banger-Charakter haben wie der Opener, der Titelsong. Oder auch Brother oder Simple Man oder The Truth ist auch noch richtig gut, der ist im Mittelteil. Aber es ist trotzdem immer noch mega gut, weil einfach auch diese Verquickung von orientalischen und Metal-Sounds, die kriegt einfach keine andere Band so gut hin, wie ich finde. Und von dem her ist es halt auch echt Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau.
Ist das Album sehr lang? dass das dann passiert, dass dann die zweite Hälfte so.
Nee, es sind halt teilweise auch so ein bisschen, sag ich mal, folkloristische Filler drauf, die aber auch ihren Platz haben und so weiter, weil sie damit eben nochmal auch demonstrieren, was sie können. Nein, so nicht, aber weil es halt der Atmosphäre total zuträglich ist.
Okay. Ja.
Gut, Metallica.
Ja.
Was hast du daran zu nörgeln?
Naja, also erstmal James Hetfields viele unvorteilhafte Frisuren.
Das Schlimmste an Metallica.
Ja, dann natürlich der Ausverkauf, einfach so auch der letzten Jahre. Ich glaube, das ist das, was mich am allermeisten nervt, wirklich. Nicht, dass sie in Stadien spielen. Mein Gott, so große Bands spielen halt in Stadien. Aber dann sowas wie diese Doppelshows, für die es dann erst nur die Doppeltickets und dann die Einzeltickets gab. Und das hat mich so überfordert, dass ich dann einfach gar nicht auf dem Konzert war und mich geärgert habe. Mhm. Ich bin auch immer noch ein Relikt im Fanclub, also ich muss bezahlen, glaube ich, gar nicht mehr für, aber ich kriege immer noch die E-Mails und Gefühl wollen die mir nicht jede Woche irgendwas verkaufen und es ist jede Woche irgendwie eine neue Edition von irgendeiner Platte, irgendwelchen Plack drin, irgendwelchen T-Shirts und es nervt einfach so sehr, es ist, als ob die ganze Zeit jemand den EMP-Katalog ins Gesicht trotzt.
Ab einer bestimmten Größenordnung ist eine Band keine Band mehr, sondern ein Unternehmen, ne?
Ja, natürlich, aber man kann sich vielleicht ein bisschen Mühe geben, auch ein bisschen die Musik auch mal in den Vordergrund zu stellen.
Okay.
Wenn ich sie jetzt wieder live sehen würde, würde ich es wieder alles großartig finden.
Auch James Hetfield Frisuren?
Geradeaus, ja, ich glaube, gerade hat er so einen Trucker-Bart, so, also so einen schlimmen und ist, glaube ich, auch wieder gerade wieder ein bisschen fett. Aber grundsätzlich ist die Show jedes Mal so gut und es bringt so einen Spaß und ich finde immer noch, dass sie da mit vier Mannequins so eine Wucht auf der Bühne erzeugen können und so, es ist immer noch fantastisch.
Ja.
Aber ja, die Maschinerie drumherum ist einfach nervig.
Ja, so viel zu Metallica.
Ey, ja, also zu Metallica könnte ich jetzt auch noch 2 Stunden weiter mich beschweren.
Aber wir haben keine Zeit.
Oh, gut, nächster Zettel. Wuthering Heights, Far From the Madding Crowd, ein Album wieder.
Ja, du würdest den Thomas Hardy-Titel kritisieren und alles Mögliche, aber es geht um mich, jetzt zumindest.
Du musstest auch keine Thomas Hardy-Novels im Studium lesen, morgens um 8.
Ja, nee, ich musste nicht. Ich habe freiwillig sehr viel Wuthering Heights gehört.
Aber kein Thomas Hardy gelesen.
Dieses Album ist nah an der Perfektion. Es gibt aber tatsächlich 2 Sachen, die mir wirklich, also eine, die mir wirklich seit jeher aufstößt und die andere kann ich verstehen, wenn Leute sagen, das ist nicht so geil. Das erste ist der Refrain vom Song Highland Winds, der unnötig süßlich ist. So. Der Song ist zu gut, um ihn zu skippen, aber der Refrain ist scheiße.
Aha.
Und das andere ist so ein richtig kerniger Rhythmus-Gitarren-Sound wäre eigentlich noch geil. Es ist wenig Körper drin eigentlich in der Musik, wenn man so will. Ich meine, es muss auch nicht immer so bratig, bratzig klingen, aber wenn man mal hinhört, ist wenig Wucht dahinter.
Ah.
Ja. Okay, dazu hast du auch wenig zu sagen. Allerdings zu Summoning, Oathbound.
Ja, ich meine, sich bei Summoning über die Keyboards zu beschweren, ist, aber man muss, finde ich, schon in der Stimmung dafür sein, man kann auch richtig tolle Kopfschmerzen davon kriegen. Aber die Atmosphäre, die da 2 Mannequins mit dem Keyboard irgendwo in der österreichischen Schlucht erzeugen, finde ich total toll und ich finde auch immer noch, dass es eine von den Tolkien-Bands ist, die für mich diese Silmarillion-Atmosphäre unglaublich gut darstellen können, auch wenn man vom Gesang nichts versteht und ich mir da immer selber irgendwas reindenke. Ja, aber wie gesagt, nur dann, wenn man wirklich in der Stimmung für diese Art von Keyboard-Fanfaren ist.
Ich finde, den Gesang kann man durchaus verstehen.
Echt?
Ist auch recht repetitiv manchmal.
Ja, aber oft ist es wirklich nur so.
Ja.
Ich habe mir nochmal heute die ersten Tracks angehört und dann erst bei dem einen, wirklich erst als ich mir die Lyrics angeguckt habe, gemerkt, dass es auf Orkisch ist.
Oh, okay. Österreichisch-Orkisch.
Das ist sehr ähnlich, ja.
Wir nähern uns eigentlich der Zielgeraden. Mhm. Wir haben noch ein paar Sachen, aber
ich habe noch 2 Zettelchen. Auf dem einen Dark Age, The Silent Republic.
Mhm. Da ist nicht so viel dran zu kritisieren, üblicherweise.
Ach so? Ja.
Aber auch so die zweite Hälfte fällt auch da wieder ein bisschen ab. Es ist teilweise auch ein etwas naives Englisch, was ich sehr relaten kann, weil die Band ja auch aus einem Hamburger Vorort stammt und nicht so viel älter ist als ich, wir und so. Und diese Teenage-Angst ist auch mit mittelgutem Englisch ganz gut in Musik gegossen. In der zweiten Hälfte ist immer noch ein Mega-Banger mit Last Words drauf. Mhm. Aber ansonsten sind die Sachen dort ein kleines bisschen schwächer. Der Klagesang ohnehin, der auch sehr sporadisch nur eingesetzt wird, der ist nicht das Beste, was Dark Age jemals gebracht haben. Und es wurde später nur noch mehr. Da geht's alles noch. Aber das wäre so ein bisschen auch höchstens noch.
Okay. Ja gut, das waren ja so mehrere valide Kritikpunkte.
Gut, dann habe ich für dich noch Manowar, Revelation, Death's Angel.
Das ist der vorletzte Song von der Into Glory Ride. Und ganz viele Menschen finden ja, die großen Hits von dem Album sind Gates to Valhalla und March for Revenge. Aber ich mochte den Song eigentlich immer am liebsten, weil ich den mit 16 gerne gehört habe, wenn ich in meinem Zimmer Staub wischen musste.
Hast du dir vorgestellt, das Staubsaugerrohr wäre ein Schwert oder sowas?
Nee, also Staubwischen, das ist leiser. Dabei kann man besser Musik hören als beim Staubsaugen.
Okay.
Da gab es noch keine Noise-Canceling-Kopfhörer. Ich habe es noch richtig laut auf der kleinen Kompaktanlage gehört.
Ach so.
Ja, ich glaube, dass der Song eigentlich bis auf die geilen Buffery-Galoppel-Drums gar nicht so kreativ ist und eigentlich auch relativ.
Ich glaube, dass Bathory übrigens eher die geilen Manowar-Galoppel-Rums übernommen haben, weil die Manowar-Sachen etwas älter sind und Quarthorn mal irgendwann gesagt hat, dass der Typ, der für ihn damals Schlagzeug gespielt hat, mal Manowar gehört hat.
Ich vergesse jedes Mal wieder, was zuerst da war, also die Henne oder das Ei. Aber ja, ich glaube, das ist wirklich eigentlich das meiste, was der Song für sich hat, sind die dollen Galoppel-Rums und dann geht das halt einfach immer nur irgendwie so weiter.
Ich finde es eher Traben. Übrigens, ist ja so ein Shuffle. Bum, bum, kaff, du, dum, dum, kaff, du, dum, dum, kaff, du, batte, du, batte, du, bum,
kaff. Nee, der ist aber schneller, das ist kein Traben.
Ja, gut. Ist das Tölt vielleicht?
Nee, das ist kein Tölt.
Haben wir schon erzählt, dass wir auf Island waren?
Justus hat auch auf einem Islandpferd gesessen.
Ja, und ich bin sogar auch galoppiert. Ja. Und so klang das nicht. Als du galoppiert bist, da klang das richtig gut.
Ja, das war auch episch.
Ja.
Das übst du noch.
Gut. Hast du noch mal einen Zettel für mich?
Ja, Amon Amarth.
Als Band,
als
ne?
Gesamtkonzept, ja.
Mhm. Ja, es ist halt sehr gefällig geworden, die Musik von Amon Amarth. Da sind auch Sauflieder dabei. Und das, ach, es hätte auch noch mal irgendwie ganz gut mit irgendwie Viking Death Metal durchziehen geklappt. Und jetzt sind die halt so ein bisschen tiefer gelegte Iron Maiden und so.
Das ist eine gute Beschreibung.
Alles fair, wenn die das mögen und so klingen wollen, aber mit ein bisschen mehr Alarm, ein bisschen mehr Gewitter im Sound, haben sie mir besser gefallen. Sauflieder brauchst du halt eigentlich nicht. Ich meine, es sind jetzt auch nicht so viele, ne? Es ist Raise Your Horns und Hate Rune.
Ja.
Wir werden sie demnächst ja sehen, auf dem Albright. Ansonsten auch immer finde ich es cooler bei allen möglichen Bands, die sich mit Wikingern befassen, wenn man mal die Mythologie abhakt und sagt, ey, das ist jetzt auch eigentlich auserzählt. Wir haben alle unsere Quellen schon verwurstet bis zum geht nicht mehr. Wir machen jetzt halt noch mal irgendwie eine interessante Wikinger-Story. Davon gibt es noch so viele. Man kann eine Saga vertonen oder irgendwas.
Vielleicht entdecken sie auch die frühe Neuzeit und machen was über Gustav Adolf von Schweden oder so.
Das Konzept ist, glaube ich, zu belegt, ja. Die werden bestimmt auch noch mal My Mother Told Me covern oder so.
Auch super originell.
Ja, was immerhin ein Zitat aus der Egils-Saga ist, beziehungsweise eine Strophe von Egils Skallagrimsson Grimsson.
Ja, den haben wir ja jetzt auch kennengelernt auf Island. Das ist auch sehr Metal. Warum machen sie daraus kein Konzeptalbum?
Wir waren übrigens auf Island, ne?
Ja, wir waren auf Island. Aber das war doch der, der irgendwo immer ständig sich Leute beim, was war das, Völkerballspielen erschlagen
ja,
haben.
Mit 7 Jahren hat er seinen ersten Mord begangen,
genau.
Und so weiter.
Genau, also fände ich super für Amon.
Ja.
Übrigens waren wir auf Island.
Richtig. Und du kriegst aber trotzdem noch, was mit Island ziemlich gar nichts zu tun hat, ein letztes Album zum Zerfetzen, und zwar Brave New World von Iron Maiden.
Ja, ist auch zu lang. Es ist ein bisschen über eine Stunde und ich weiß nicht, wie viele Leute sich mal so Out of the Silent Planet anhören oder The Thin Line Between Love and Hate.
Den mag ich.
Also Out of the Silent Planet mag ich, aber ich glaube The Thin Line Between Love and Hate habe ich mir in meinem Leben, weiß ich nicht, 5-mal angehört und ich habe das Album eigentlich sehr, sehr oft gehört.
Bist nie so weit gekommen,
dann, weiß ich
oder
nicht,
selten?
Ich habe es sehr oft damals noch auf Kassette gehabt, mit mir es auf Kassette überspielt und es dann auf dem Walkman gehört, weil ich keinen Discman hatte, weil der so schnell kaputt gegangen ist.
Hm, aber da kann das Album jetzt nichts für.
Ja, weiß ich nicht. Außerdem das Cover, das ist ja, glaube ich, auch damals so eine halb verunglückte Sache gewesen, dass Derek Riggs nur den Eddie oben drauf gemacht hat und sie dann unten noch dieses Cyber-London, was
ja
sehr, sehr nuller Jahre ist, noch so dran klatschen mussten.
Ich war so ein bisschen enttäuscht. Wir haben in der Oberstufe natürlich Brave New World von Aldous Huxley gelesen und der Bezug ist ja sehr vage letztlich.
Ja,
ne?
Auch von dem Song selber. Das fand ich auch damals nicht so ideal.
Da hatte ich mehr Hoffnung rein.
Aber ansonsten immer noch ein totales Knalleralbum. Ich habe dann auch nochmal so Wicker Man und sowas gehört und Ghost of the Navigator und das
Blood
katapultiert
Brothers
mich auch so immer noch ins Jahr 2000 zurück.
Mhm. Blood Brothers ist auch drauf. Ne?
Ja, genau. Ja, also die ganze erste Seite quasi der Platte ist eigentlich Just Banger. Killers, No Fillers, ja.
Ja, ist ein Banger.
Banger, sagen die jungen Leute jetzt, ne?
Vielleicht, ja. Gut. Wir sagen jetzt nicht mehr so viel, denn wir sind tatsächlich ja damit am Ende unseres Spielchens angekommen.
Yeah.
Haben euch mal wieder eine knappe Stunde eine Kotelette ans Ohr ein Kotelett, nein, haben euch jetzt eine knappe Stunde eine Frikadelle ans Ohr gequasselt.
Eine Kotelette ans Ohr? Das ist so eine Frisur.
Ja, ja, das hat irgendwie mein Kumpel früher manchmal, glaube ich, gesagt, ohne dass ich weiß, ob das Absicht war oder Gag.
Klingt aber gut.
In dem Sinne, vergesst nicht, Behörende, uns die 5-Sterne-Deluxe auf Spotify zu geben.
Jetzt wirkt es desperate.
Ja, ich weiß. Aber soweit, wenn die Leute soweit gehört haben, dann ist
dann
alles gut.
Machen sie jetzt aus, ja.
Ja.
Genau. Nächste Folge machen wir mal wieder ein seriöses Thema.
Oh, ja.
Reden vielleicht auch mal nicht über Amon Amarth, nicht über Blind Guardian. Und über welche Band reden wir noch zu viel?
Maiden, Metallica.
Primordial. Wir haben nicht über Gravedigger geredet.
Nee, das stimmt. Ja.
Ja. Siehst du, mit diesem Erfolgserlebnis
verabschieden wir uns von euch und wünschen euch eine gute Zeit. Genießt den Sommer und bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Euer Blech-Podcast.